Wir sind Generation Red Bull. Wir kommen an unsere Grenzen, aber wir wollen Flügel darüber hinaus. Das Projekt muss abgeschlossen werden. Die Hausaufgaben müssen geschrieben werden. Wir wollen immer mehr, dabei sind wir immer müder. Ich habe nichts gegen einen guten Kaffee oder ein koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk. Aber ich denke, sie sind ein Symptom. Unser Missbrauch davon sind Symptome für ein tiefer liegendes Problem. Wir versuchen alles, aber wir schaffen nie alles. Wir gehen schlafen und denken darüber nach, was wir nicht geschafft haben. Und dabei vernachlässigen wir die Menschen, die uns am liebsten sind. Heute wollen wir im zweiten Buch Mose lernen, Gott zu vertrauen. Und dabei müssen wir eine wichtige Frage stellen. Sind wir zu beschäftigt? Sind wir zu beschäftigt? Ich will euch bitten, mit mir 2. Mose 16 aufzuschlagen. 2. Mose 16, und ich möchte mit euch die Verse 22 bis 36 lesen. Im Buch 2. Mose haben wir gesehen, wie Gott sein Volk gerettet hat. Und nun sind sie auf dem Weg in das verheißene Land, und Gott prüft ihren Glauben. Vertraut ihr auf mich oder nicht? Wir haben gesehen, wie sie gemurrt haben bei den Wassern von Mara. Wir haben sie gesehen, wie sie gemurrt haben, weil sie kein Brot hatten. Und Gott hat ihnen Brot geschenkt. Und sie mussten jeden Tag darauf vertrauen, dass er sie versorgt. Und die Lektionen sind noch nicht vorbei. Heute lernen wir die Lektion, dass wir Gott vertrauen dürfen und nicht zu beschäftigt sein sollen. Wir müssen beschäftigt sein, aber wir dürfen nicht zu beschäftigt sein. Und so lesen wir in 2. Mose 16, die Verse 22 bis 36. Und wir sind mitten in der Geschichte von dem Manna. Und es geschah am sechsten Tag, da sammelten sie doppelt so viel Brot, 2 Goma für jede Person. Da kamen alle Obersten der Gemeinde und berichteten es Mose. Und er sprach zu ihnen: Das ist es, was der Herr gesagt hat. Morgen ist eine Ruhe, ein heiliger Sabbat des Herrn. Was ihr backen wollt, das backt. Und was ihr kochen wollt, das kocht. Was aber übrig ist, das legt beiseite, damit es bis morgen aufbewahrt wird. Und sie legten es beiseite bis zum Morgen, wie Mose geboten hat. Und es wurde nicht stinkend. Und es war auch kein Wurm darin. Da sprach Mose: Esst das heute, denn heute ist der Sabbat des Herrn. Ihr werdet heute nicht auf dem Feld finden. 6 Tage sollt ihr sammeln, aber am 7. Tag ist der Sabbat. Da wird keins zu finden sein. Es geschah aber am 7. Tag, dass etliche vom Volk hinausgingen, um zu sammeln. Und sie fanden nichts. Da sprach der Herr zu Mose: Wie lange weigert ihr euch, meine Gebote und meine Anweisung zu halten? Siehe, der Herr hat euch den Sabbat gegeben. Darum gibt er euch am 6. Tag für 2 Tage Brot. So soll nun jeder an seiner Stelle bleiben. Und niemand soll am 7. Tag seinen Platz verlassen. So ruhte das Volk am 7. Tag. Und das Haus Israel gab ihm den Namen Manna. Es war aber wie Koriandersamen, weiß und hatte einen Geschmack wie Honigkuchen. Und Mose sprach: Das ist es, was der Herr geboten hat. Ein Goma davon sollt ihr aufbewahren für eure Nachkommen, damit sie das Brot sehen, mit dem ich euch in der Wüste gespeist habe, als ich euch aus dem Land Ägypten herausgeführt führte. Und Mose sprach zu Aaron: Nimm einen Krug und stelle ein Goma voll Mana hinein und stelle es vor den Herrn zur Aufbewahrung für eure Nachkommen. Wie der Herr dem Mose geboten hatte, so stellt es Aaron dort vor das Zeugnis zur Aufbewahrung. Und die Kinder Israels aßen das Mana 40 Jahre, bis sie zu dem Land kamen, in dem sie wohnen sollten. Bis sie an die Grenze Kanaans kamen, aßen sie das Mana. Ein Goma aber ist der 10. Teil eines Epha. Wir wollen uns diesen Abschnitt an 3 Punkten anschauen. Der erste Punkt ist, vertraue Gott in deinen Aufgaben. Ihr seht auch die Punkte im Wochenblatt aufgelistet. So könnt ihr dort mitschreiben. Der erste Punkt ist, vertraue Gott in deinen Aufgaben. In deinen Aufgaben auf der Arbeit, in der Schule, Familie, Gemeinde. Und ich meine, wir stehen in der Gefahr, bei dieser Aussage zu nicken. Aber eigentlich gar nicht durchzudenken, was bedeutet das eigentlich? Was heißt es, Gott in den Aufgaben zu vertrauen? Heißt das, dass man gar nichts mehr tut und sagt, Gott, mach du doch alles? Offensichtlich nein. Wie sieht es aus? Stimmt, Gott will, dass wir arbeiten, dass wir unsere Familie versorgen und ihm dienen. Aber eine Kernfrage müssen wir dabei beantworten. Kann Gott ohne dich auskommen? Kann Gott ohne dich auskommen? Keiner von uns ist unersetzbar. Und die Resultate unserer Arbeit hängen nicht 100% von uns ab. Es hängt davon ab, welche Arbeitsstelle bekommen wir? Wird meine Rechnung bezahlt werden oder nicht? Wird mein Einsatz sich überhaupt lohnen oder nicht? Es ist so vieles außerhalb von unserer Kontrolle. Wir haben nicht die Resultate von unserer Arbeit vollkommen unter Kontrolle. Und so müssen wir an beides immer denken. Ja, meine Aufgabe ist wichtig. Aber Gottes Wirken darin ist noch viel wichtiger. Und in den nächsten Versen, in Versen 22 und 23, werden wir entdecken, wie Gott Vertrauen in unseren Aufgaben aussieht. Lass uns nochmal die Verse 22 und 23 lesen. Dort heißt es: Und es geschah am 6. Tag, da sammelten sie doppelt so viel Brot. 2 Goma, und das ist eine Maßeinheit, für jede Person. Da kamen alle Obersten der Gemeinde und berichtete es Mose. Und er sprach zu ihnen: Das ist, was der Herr gesagt hat. Morgen ist eine Ruhe, ein heiliger Sabbat des Herrn. Was ihr backen wollt, das backt. Was ihr kochen wollt, das kocht. Was aber übrig ist, das legt beiseite, damit es bis morgen aufbewahrt wird. Am 6. Tag sehen wir, dass Gott mehr gibt, als sie erwartet haben. Die Tage davor war es rationiert. Jeder hat genauso viel bekommen, wie er brauchte. Das war ein Wunder und sie haben sich darüber gewundert und sie haben versucht, durch eigene Arbeit mehr zu machen, aber Gott hat es so geschenkt. Und jetzt am 6. Tag auf einmal doppelt so viel. Und die Menschen sind verwundert. Aber warum ist das so, dass Gott doppelt so viel gibt? Schaut mal, es steht dort, es ist der 6. Tag. Und was folgt auf den 6. Tag? Der 7. Tag. Und Mose erklärt in Vers 23, warum Gott am 6. Tag das Doppelte gegeben hat. Gott hat das Doppelte an Manna gegeben, damit die Israeliten am nächsten Tag nicht arbeiten müssten und sie eine Pause machen könnten. Dort heißt es in Vers 23, das ist, was der Herr gesagt hat. Morgen ist eine Ruhe, ein heiliger Sabbat des Herrn. Das Wort Sabbat und Ruhe ist eigentlich dasselbe Wort. Das Wort Sabbat bedeutet Ruhe. Und so wird hier tatsächlich in diesem Vers zweimal das Wort verwendet. Einmal Sabbat und einmal Sabbaton, ein besonderer Ruhetag. Also im Urtext. Und Gott sagt, morgen ist Pause. Morgen ist Stopp vor der Arbeit. Aber Stopp einfach so. Ihr habt Pause und dürft Netflix schauen, so viel wie ihr wollt. Oder die Sonne genießen. Schaut mal in den Text. Morgen ist eine Ruhe. Ein heiliger Sabbat des Herrn. Heilig bedeutet so viel wie es ist für Gott. Also es ist ausgesondert, aber heiliger Sabbat des Herrn bedeutet es für Gott ausgesondert. Dieser Tag gehört dem Herrn. Es ist nicht nur einfach eine Pause, sondern unser Fokus drängt sich auf etwas anderes. Sie sind jetzt nicht mit Manna sammeln beschäftigt, sondern Es soll ein Tag für den Herrn sein. Wir wissen nicht genau, wie das jetzt ausgesehen hat, in allen Details, wird ja auch gar nicht beschrieben. An anderen Stellen heißt es, dass am Sabbat immer eine heilige Versammlung war, das ist beschrieben. Aber hier ist der Fokus nur, dass es ein Tag für den Herrn ist. Und in Vers 23 sagt Mose ihnen, was sie machen sollen. Sie haben heute doppelt so viel gesammelt, sollen es verarbeiten, was sie heute verarbeiten können. Und den Rest sollen sie für morgen beiseite legen, damit sie es morgen essen können und nicht sammeln wollen. Was können wir daraus lernen? Erstens, die erste Lehre, die wir daraus ziehen können, ist, Gott erwartet von dir nicht, dass du immer arbeitest. Er erwartet von dir, dass du arbeitest, aber nicht immer. Gott hat alles in der Macht. Und er weiß, dass wir manchmal eine Pause brauchen. Wir können nicht durchackern und erwarten, dass es keine Folgen für unseren Körper haben wird. Aber versteht ihr mich wirklich nicht falsch? Wir müssen hart arbeiten. 6 Tage sollst du arbeiten, am 7. Tag sollst du ruhen. Wir müssen schwere Dinge schaffen. Das Leben ist kein Zuckerschlecken. Und wir haben tatsächlich heute so eine Gegenbewegung. Manche haben genug von Generation Red Bull und sie wollen Generation Relaxen im Pool sein. Einfach nur Spaß im Leben haben. Sie wollen nicht mehr arbeiten. Aber das ist genauso falsch. Im Neuen Testament sagt Paulus, dass Christen streng ermahnt werden müssen, die nicht arbeiten wollen. Da heißt es nicht, die nicht arbeiten können, sondern die nicht arbeiten wollen. Und damit ist nicht immer die Arbeitsstelle außerhalb gemeint. Hausfrau sein ist genauso Arbeit. Im Psalm 127, Vers 2, könnt ihr euch gerne aufschreiben, den Psalm 127 dreht sich viel um Familie und Arbeit. Und dort ist so ein schöner Satz. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und spät aufbleibt und sauer erworbenes Brot esst. Solchen gibt er seinen Geliebten im Schlaf. Psalm 127. Solchen gibt er seinen Geliebten. Gibt er seinen Geliebten im Schlaf. Gott hat dir eine Arbeitsstelle, eine Familie, eine Gemeinde gegeben. Und er erwartet von dir nicht, dass du 40 Stunden arbeitest, dass du 40 Stunden für die Zeit für die Familie hast und 40 Stunden Zeit für die Gemeinde. Das geht gar nicht. Deswegen erwartet das Gott von uns auch nicht. Wenn er von uns Sachen erwartet, weiß er, dass sie alle ihre Grenze haben. Jeder von euch, der mal Sport oder Fitness gemacht hat oder macht, weiß ganz genau. Du darfst nicht die ganze Zeit dieselbe Muskelgruppe trainieren. Du wirst daran kaputt gehen. Wisst ihr, Gott kann uns auch segnen, wenn wir schlafen. Wir brauchen Schlaf. Gott schläft nie und alles hängt an seinem Segen. Und ich finde, das ist so schön illustriert, wo Gott ihnen einfach das Doppelte gegeben hat. Für ihn war das ganz einfach. Einfach das Doppelte zu geben. Wer von euch kann das Doppelte an seiner Arbeit an einem Tag schaffen? Ihr habt euer Arbeitspensum. Wer kann einfach so mal das Doppelte schaffen? Das scheint unmöglich. Gott hat ihnen einfach das Doppelte gegeben. Für uns scheint das unmöglich. Für Gott ist es einfach. Und das ist, was von Gott von uns erwartet. Er erwartet, dass wir ihm vertrauen, dass wir arbeiten. Aber er weiß ganz genau, dass wir eine Pause brauchen. Die zweite Lehre, die wir daraus ziehen sollen, ist, Gott erwartet, dass du dir Zeit für Gott nimmst. Einerseits brauchen wir die Pausen von der Arbeit. Einerseits will auch Gott, dass wir eine Pause machen, wo wir denken, wir könnten eigentlich arbeiten. Also ich denke, viele von euch können sagen, ja, 7 Tage arbeiten, das eigentlich könnte ich schaffen. Aber das ist nicht nur der Punkt, dass Gott eine Pause von uns will, sondern er will, dass wir Zeit uns für ihn nehmen. Wie viel hättet ihr schaffen können heute, wenn ihr zu Hause geblieben wärt? Bestimmt einiges. Aber Gott will, dass wir uns Zeit für ihn nehmen. Aber stell dir eine Ehe vor, wo der Mann 60 Stunden die Woche arbeitet, damit seine Familie mehr Geld bekommt. Aber eigentlich will die Familie nur Zeit mit ihrem Papa. Das ist eine falsche Einstellung. Manchmal denken wir, dass Gott unsere Arbeit und unseren Dienst braucht. Aber Gott braucht das gar nicht. Gott will unser Herz haben. Gott gefällt es, wenn wir uns Zeit für sein Wort und für Gebet nehmen. Gott will, dass wir arbeiten, das ist gut für uns, aber er will, dass wir uns Zeit auch für ihn nehmen. Wenn wir früh morgens aufstehen und nicht das Erste sagen, ich muss arbeiten, sondern wo wir zu Gott kommen und sagen, mein Gott, ich brauche deine Hilfe, ich brauche deine Weisheit. Deswegen lese ich jetzt dein Wort. Deswegen nehme ich mir Zeit zu beten, dass du das Werk meiner Hände segnest. Wir haben in unserer Kultur den Sonntag, wo viele von uns frei haben und wo wir uns als Gemeinde treffen, als ganze Gemeinde, um zusammen zu beten und zu singen und auf Gottes Wort zu hören. Und das ist ein kleiner Aspekt, wo ich ermutigen will. Das kommen wir gleich bei der Anwendung auch noch beim nächsten Punkt. Wisst ihr, wenn wir schlafen gehen, jetzt im Groben, dann sagen wir etwas über uns und über Gott. Wenn wir schlafen gehen, dann sagen wir, wir sind Menschen, die nicht alles schaffen können. Wir brauchen Ruhe. Wir sagen, Gott hat alles unter Kontrolle und ich vertraue ihm, deswegen gehe ich jetzt schlafen. Und wenn wir einen Tag Pause machen, wenn wir uns Zeit für die Gemeinde nehmen, wenn wir uns Zeit für stille Zeit nehmen, dann sagen wir auch etwas. Wir sagen, wir sind Menschen, die unserem Gott vertrauen, dass er uns versorgt. Und wir sagen allen, unser Gott ist so gut, dass er mich versorgen kann und dass ich nicht immer und alles tun muss. Aber ich denke, euch stellt auch sich die Frage, was ist jetzt nur mit dem Sabbat? Wie sollen wir damit umgehen? Müssen wir den Sabbat heute halten? Und alle, die nicht Sabbat halten, müssen bestraft werden? Wir werden heute nicht auf alle Aspekte darauf eingehen werden. Bei den 10 Geboten werden wir noch mehr dazu kommen. Ich will aber ein paar Worte dazu sagen. Der Sabbat hat eine ganz besondere Stellung in dem Bund, den Gott auf dem Berg Sinai mit dem Volk geschlossen hatte. Der Sabbat war so der Prüfstein für den Glauben von dem Volk Israel. Gott hat ihnen ganz spezifische Gesetze gegeben, um sie zu prüfen, ob ihr mir wirklich vertraut. Für den Israeliten war das ganz eindeutig geklärt, was sie machen durften und was sie nicht machen durften. Keiner durfte arbeiten. Sie mussten eine heilige Versammlung haben. Die Frage ist, können wir das auf uns heute anwenden? Sie durften, mussten an ihrem Platz bleiben. Das heißt, wenn ihr heute zum Gottesdienst gekommen seid, habt ihr schon gesündigt. Also wir sehen offensichtlich, dass die Gesetze nicht gleich geblieben sind. Die spezifischen Gebote des Sabbats bleiben und sind für das Volk Israel zu dem Zeitpunkt. Wir können sie heute unmöglich einhalten. Aber die Prinzipien dahinter bleiben gleich. Ich meine, das Gebot ist für Christen nicht abgeschafft, sozusagen im Sinne von, oh, die Juden, die dürfen nur 6 Tage arbeiten, wir dürfen 7 Tage arbeiten. Wir brauchen keine Pause. Nein, das hat sich nicht geändert. Wie das genau aussieht, ist tatsächlich für von Christ zu Christ tatsächlich unterschiedlich. Wir haben die große Gnade, dass wir den Sonntag frei haben. Und ich werde noch bei der Anwendung dazu kommen, dass ich euch ermutigen will, dass wir diesen Tag uns frei halten. Es ist nicht immer möglich. Die Ärzte, die Krankenhäuser müssen weitergehen. Die Busse müssen weiterfahren. Es ist nicht immer möglich. Deswegen ist das Gebot für Israel besonders. Wir dürfen es aber in besonderer Weise ausleben, weil wir die Zeit mit Gott haben wollen. Ich denke, wir können das Gebot des Sabbats ausleben, indem wir uns jeden Morgen Zeit für Gott nehmen. Aber insbesondere, wenn wir uns den Sonntag frei halten. Kommen wir zur Anwendung. Ich will dir eine Frage stellen. Glaubst du, dass du Ruhe brauchst? Wir können nicht als Generation Red Bull unser Leben meistern. Gott verlangt nicht Unmögliches von uns. Meine Frage an dich ist, glaubst du, dass Gott gut ist? Oder glaubst du eher, dass Gott Unmögliches von dir verlangt? Glaubst du, dass Gott ein Sklavenhalter ist, der seine Kinder einfach nur ausbeutet? Oder glaubst du, dass du einen guten Vater hast, der seine Kinder liebt und versorgt? Du bist nur ein Geschöpf. Du musst nicht alles schaffen. Gott wird dich versorgen. Er hat Ruhe eingeplant. Und wir dürfen das bezeugen, indem wir uns Zeit für ihn nehmen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt ist, respektiere die Gott gegebenen Grenzen. Am ersten Punkt haben wir gesehen, dass es gut ist, eine Pause zu machen. Aber das Problem ist, wir sind Sünder. Und Sünder wählen nicht immer das Gute. Wenn es beim schönen Buffet einen saftigen Schokoladenkuchen gibt und Apfel, geschnitten Äpfel, was wählen wir dann oft? Nicht den gesunden, den leckeren Apfel. Der ist genauso lecker wie der Schokoladenkuchen, aber irgendwie gibt es Sachen, die uns mehr locken. Und so haben wir im ersten Punkt gesehen, dass Gott ihnen die Möglichkeit zur Ruhe gegeben hat. Gott hat vorgesorgt. Gott hat gesagt, hier, Essen für 2 Tage. Am nächsten Tag musst du gar nicht arbeiten. Wie werden sie diesen freien Tag nur nutzen? Was? Gott hat keine spezifischen Regeln gegeben. Er hat sie nur vorgesorgt. Also keine strengen Regeln. Er hat gesagt, es ist ein Tag für ihn. Schaut mal. Und sie legten es beiseite bis zum Morgen, 2. Mose 16, Abvers 24, wie Mose geboten hatte. Und es wurde nicht stinken, es war auch kein Wurm darin. Also Gott hat sein Versprechen erfüllt. Da sprach Mose, esst das heute, denn heute ist der Sabbat des Herrn. Ihr werdet es heute nicht auf dem Feld finden. 6 Tage sollt ihr sammeln, aber am 7. Tag ist der Sabbat. Da wird keins zu finden sein. Es geschah am 7. Tag, dass etliche vom Volk hinausgingen, um zu sammeln. Und sie fanden absolut nichts. Da sprach der Herr zu Mose, wie lange weigert ihr euch, meine Gebote und meine Anweisung zu halten? Seht, der Herr hat euch den Sabbat gegeben. Darum gibt er euch am 6. Tag für 2 Tage Brot. So soll nun jeder an seiner Stelle bleiben und niemand soll am 7. Tag seinen Platz verlassen. So ruhte das Volk am 7. Tag. Zuerst sehen wir, dass das Versprechen von Gott sich erfüllt hat, in Vers 24. An den anderen Tagen, wenn sie mehr gesammelt haben, was passierte darin und das also aufbewahrt haben für den nächsten Tag, dann wurde es stinken und da waren Würmer da drin. Am 6. Tag war es nicht, weil Gott es souverän so geleitet hat. Und Vers 25, schaut mal, sind da irgendwelche strengen Gebote? Nein, da sprach Mose, esst das heute, im Sinne von, genießt den Tag. Esst das, was euch gegeben hat. Auf dem Feld, da wird nichts sein, genießt den Tag. Aber was passiert? Und es geschah am 7. Tag, dass etliche vom Volk hinausgingen, um zu sammeln. Was tun sündige Menschen? Genießen sie das Gute? Nein. Sie vertrauen Gott nicht. Sie haben genug für den Tag bekommen. Was müssen sie machen? Mehr sammeln. Sie gehen hinaus, um zu arbeiten. Wie töricht, oder? Ich würde aber mit Jesus sagen, wer von euch ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Wie oft vertrauen wir Gott nicht und versuchen aus eigener Kraft unser Leben zu meistern? Und was kriegen wir davon? Und sie fanden nichts. Schaut mal die Reaktion von Gott darauf. Da sprach der Herr zu Mose, wie lange weigert ihr euch, meine Gebote und meine Anweisung zu halten? Das war Rebellion pur. Gott hat vorgesorgt und sie haben sich nicht dran gehalten. Sie wollten selbst das Leben meistern. Und schaut mal Vers 29. Seht, der Herr hat euch den Sabbat gegeben. Darum gibt er euch am 6. Tag für 2 Tage Brot. Und jetzt kommt ein Gebot dazu. So soll nun jeder an seiner Stelle bleiben und niemand soll am 7. Tag seinen Platz verlassen. Vorher war es ist ein Sabbat für den Herrn, jetzt wird es spezifisch. Sie dürfen nicht vom Platz weggehen. Sie dürfen sich nicht zu weit vom Haus bewegen. Sie sollen bleiben, wo sie sind. Warum? Warum gibt das Gott das jetzt Gebot? Weil Gott sie zu ihrem Glück zwingen muss, indem er ein gutes Gebot für sie gibt. Das Gebot gibt es nur, weil sie ungehorsam waren. Aber das Gebot ist für sie gut, weil sie Gott nicht vertrauen. Und er gibt ihnen die Möglichkeit, dass sie sich Zeit für den Herrn nehmen, darüber nachzusinnen. Das ist, was Eltern auch oft machen müssen. Sie geben ihren Kindern gewisse Freiheiten, aber wenn sie sie missbrauchen, was passiert dann? Dann sind die Eltern wieder strenger. Nicht, weil sie die Kinder nicht hassen, sondern weil sie verstehen, sie können mit dieser Freiheit nicht zurechtkommen. Nicht, weil die Freiheit schlecht war, sondern weil die Kinder auch Sünder sind. Und so sind die Gebote, die Gott dem Volk zu dem Sabbat gegeben hat, ein Beweis davon, dass das Volk sündig ist und gar nicht an Gott glaubt. Aber Gott gibt ihnen durch diesen ganzen Gebotheiter eine Möglichkeit. Sie haben nun einen Tag frei, wo sie nicht arbeiten dürfen, sonst werden sie getötet. Und an diesem Tag haben sie die Möglichkeit, über Gott nachzudenken. Das war der Sinn vom Sabbat im Alten Testament. Was lernen wir daraus? Erstens, Unruhe zeugt von Unglauben. Wusstest du? Deine Unruhe redet lauter als deine Worte. Du kannst sagen, ich glaube, Gott hat alles in der Hand. Aber durch dein sündiges Sorgen und Geschäftigtsein streichst du deine Worte wieder durch. Unsere Taten sprechen lauter als unsere frommen Worte. Du kannst zum Beispiel so viel behaupten, wie du willst, dass Pepsi besser ist als Coca-Cola. Aber wenn man dich immer nur mit einer Pepsi in der Hand sieht, wird dir keiner deine Worte glauben. Wenn du sagst, Gott hat alles in der Hand, aber dein Leben quillt von Sorgen über, dann fällt es dir schwer zu glauben, dass du das glaubst. Sündige Unruhe ist ein klares Anzeichen von Unglauben an Gott. Wir sagen damit, Gott, dieser Gott, der versorgt mich so wenig, dass ich keine Zeit für ihn habe. Dieser Gott hat mir so schwere Aufgaben gegeben, dass ich keine Zeit fürs Bibellesen habe. Gott hat mich im Stich gelassen. Ich muss so viel arbeiten, dass ich mich gar nicht mit meiner Gemeinde treffen kann. Wir sagen, ich muss so viel für die Schule lernen, dass ich eigentlich gar keine Zeit fürs Beten habe, weil Gott ja mein Gebet sowieso nicht erhört. Unruhe zeugt von Unglauben. Eine zweite Lehre, die wir daraus ziehen können, ist, Regeln helfen, begrenzt. Regeln helfen, aber nur begrenzt. Wir haben ja hier in diesem Text die perfekte Erklärung, wie wir mit dem Sabbat umgehen sollen. Wir haben ja schon ein bisschen über das Thema geredet, sollen wir den Sabbat halten oder nicht? Aber ich denke, wir können das Thema wirklich nicht verstehen, wenn wir diesen Vers nicht betrachten. Wir haben gesehen, dass Gott ihnen Ruhe ermöglicht hat und befohlen hat. Zuerst war es nicht ausführlich, aber durch ihren Ungehorsam und Unglauben musste Gott die Gebote strenger und konkreter machen. Und was können wir daraus lernen? Dass die Regeln helfen. Israel brauchte ganz konkrete Regeln. Sie brauchten klare Richtlinien, die ihnen helfen würden, sich Zeit für Gott zu nehmen. Für uns ist es auch so. Uns helfen Regeln. Regeln helfen dir persönlich. Und ich will dich ermutigen, du musst und kannst für dich persönlich Regeln auferlegen, weil wir immer noch Sünder sind. Wisst ihr, wenn man es anders nennt, sich selbst Regeln auferlegen? Selbstdisziplin. Disziplin ist etwas, was man nicht gerne von außen bekommt. Wenn du auf der Arbeit diszipliniert wirst oder in der Schule, hat es Konsequenzen. Aber Selbstdisziplin bedeutet, sich selbst Grenzen zu setzen. Was mache ich und was mache ich nicht? Wir müssen uns selbst Grenzen auferlegen bezüglich, wie wir mit unserer Zeit umgehen. Wann nehme ich mir Zeit für Gott? Eine Grenze bedeutet, könnte so aussehen, ich fange den Tag nicht an, ohne dass ich mit dem Herrn Zeit mit Gott verbracht habe. Und man überlegt sich klare Grenzen für sich selbst. Regeln helfen auch deiner Familie. Ihr müsst klare Regeln und Familienangewohnheiten haben. Das wird jedem helfen. Ihr dürft das machen. Ihr dürft Regeln auflegen. Nicht anderen, denen ihr nichts zu sagen habt, aber für euch, für eure Familie. Aber wir müssen immer dran denken, diese Regeln helfen nur begrenzt. Sie halten unsere Sündigkeit im Zaum. Aber wir müssen uns da auch der Gefahr der Gesetzlichkeit ganz doll bewusst sein. Was ist Gesetzlichkeit? Wenn man die Regeln mehr mag, als wozu das Gesetz überhaupt da ist. Man kann den Sabbat mehr lieben als Gott. Und das ist Gesetzlichkeit. Das ist, was die Pharisäer gemacht haben. Sie hatten den Sabbat so dolle lieb. Aber sie hatten den Gott des Sabbats gar nicht lieb. Ihnen ging es nur um Einhalten der Gebote und alle die böse anzugucken, die es nicht einhalten. Das ist falsch und sündig. Regeln helfen, die helfen nur begrenzt. Du kannst anderen nicht deine Regeln auferlegen. Und du musst immer dir bewusst sein, es geht nicht um die Regeln an sich. Die Regel hält nur unsere sündhaftigen Lüste im Zaum. Weil man will, wenn man morgens aufsteht, sofort mit der Arbeit anfangen. Du willst gleich alles anfangen und machen. Aber wenn du dir selbst eine Regel auferlegst, nein, ich fange damit nicht an, hilft das dir persönlich. Anwendung. Welche Anwendung können wir daraus ziehen? Sie können bei jedem sehr unterschiedlich aussehen. Und es gibt manchmal die Notwendigkeit, dass man anderen Leuten hilft, an dem Tag, wo man sich eigentlich freigenommen hat, am Sonntag. Es könnte sich die Frage stellen, darf ich am Sonntag einen Umzug machen? Das ist eigentlich Tag für den Herrn. Das ist eine ganz schwierige Frage. Vor allem dann, wenn sich die Frage stellt, ja, mein Freund, der ungläubig ist und gerade gar keine Hilfe, fragt mich, ob ich ihm am Sonntag helfen kann. Werde ich ihm Nein sagen? Nein, ich mache sowas nicht. Geh hinfort von mir, du Sünder. Wie werden wir damit umgehen? Das sind schwere Fragen. Oder wenn du für dich selbst den Umzug planst und ihn am Sonntag einplanst. Da ist es, denke ich, offensichtlich klarer. Nein, plane deinen Umzug nicht am Sonntag ein. Von vielen von euch weiß ich, dass ihr euch bewusst Zeit für Gott nehmt. Euch ist die stille Zeit wichtig und ich bin so froh darüber. Und ich will euch heute kein schlechtes Gewissen einringen. Aber viele von euch haben sich bestimmt noch keine Gedanken dazu gemacht, was die Bibel dazu sagt. Und euch will ich prüfen, wie setzt ihr das um? Welche Regeln und Prinzipien hast du? Und jetzt zur Frage des Umzugs. Ich habe von jemandem gehört und ich fand das eine gute Regel. Er hat gesagt, wenn es am Sonntag jemand anderen geht zu helfen, dann helfe ich gerne. Wenn es um meine persönlichen Aufgaben ist, dann lasse ich sie liegen. Ich habe dafür die 6 anderen Tage in der Woche Zeit. Ich habe auch ein Zeugnis jetzt auf der Hirtenkonferenz von einem anderen Mann gehört. 5 Männer hatten sich zur Jüngerschaft und Rechenschaft getroffen und einer von denen hat 7 Tage die Woche in der Branche der Physiotherapie gearbeitet. Und die anderen haben ihn angesprochen, das geht so nicht. Und er sagt, nein, ich kann nicht anders, sonst geh ich pleite. Sie haben mit ihm geredet. Er hat dann 6 Tage die Woche gearbeitet. Einen Monat später sagt er, wisst ihr was? Ich verdiene mehr Geld als zuvor. Irgendwann später ging er auf 5 Tage die Woche und hat noch mehr Geld verdient. Es gibt klare Prinzipien der Schrift. Und wir müssen zusammen, wir brauchen einander, dass wir einander helfen und schauen, wie wenden wir das an. Und ich möchte euch eine Anwendung als Gemeinde mitgeben. Haltet den Sonntag für die Gemeinde frei. Es gibt kein biblisches Gebot in der Bibel, wo heißt es Sonntag, musst du frei halten. Aber wir leben in einer Kultur, wo der Sonntag normalerweise frei ist. Meistens sind die Läden nicht auf und viele Sachen sind am Sonntag nicht möglich. Und ich bin dankbar dafür. Und ich will hier ganz und gar nicht gesetzlich werden. Ich bin mir dessen der Gefahr bewusst. Aber ich will euch ermutigen, vielleicht auch irgendwo zu ermahnen, dass wir 6 Tage arbeiten und einen Tag für Gott haben, einen Tag für die Gemeinde haben. Wie nehmen wir uns diese Zeit für Gott? Nicht, indem wir einfach ganz lange schlafen und nichts tun. Nein, indem wir Gemeinschaft mit Gott haben, nämlich mit seiner Gemeinde auch. Mit seinen Heiligen, mit seinen Kindern. Und ich will euch ermutigen, den Sonntag als Gemeindetag freizuhalten, wo es möglich ist. Das ist der Tag, wo die meisten auch frei haben. Da feiern wir unseren Gottesdienst, da haben wir oft die Gemeindestunde und wir können den Tag als Gemeinde verbringen, können einander einladen, können Zeit miteinander verbringen. Wir können dort ein gutes christliches Buch lesen. Es würde unserer Gemeinde, denke ich, sehr helfen, wenn wir da bewusster und klarer werden in unseren Regeln. Und wisst ihr, wir haben so viele, die neu dazugekommen sind zu unserer Gemeinde, die noch nicht so wirklich Anschluss gefunden haben. Und wir können den Sonntag super dafür nutzen, um sie in unsere Gemeinschaft aufzunehmen. Kommen wir zum dritten Punkt. Erinnere dich an Gottes Fürsorge. Wir sind sehr, sehr vergesslich. Wir gewöhnen uns so schnell an Sachen und nehmen sie als selbstverständlich hin. Und das ist ganz gefährlich. Wenn Gottes Fürsorge für uns selbstverständlich wird, dann sind wir gar nicht dankbar für seine Fürsorge. Wir müssen uns immer und immer wieder daran erinnern, dass wir von Gott abhängig sind. Gott ist es, der mächtig ist, uns zu leiten und zu versorgen. Wir dürfen ihm vertrauen. Er hat es immer wieder in Christus bewiesen. Und wir müssen uns auch immer wieder daran erinnern. Lass uns dafür unseren Text nochmal anschauen. Und das Haus Israel gab ihm den Namen Manna. Es war wie ein Koriandersamen, weiß und hatte einen Geschmack wie Honigkuchen. Also zuerst war das Manna lecker. Es war klein, es war weiß und es hatte Geschmack wie Honigkuchen. Ich stelle mir so Pancakes mit Ahornsirup vor darunter. Also irgendwie vielleicht in die Richtung. Oder irgendeine Manna-Kasche mit viel Zucker drin. Also irgendwas, das war auf jeden Fall etwas Köstliches. Es war etwas, was Gott ihm gegeben hat. Und dann sagt Mose, das ist, was der Herr geboten hat. Ein Goma davon sollt ihr aufbewahren für eure Nachkommen. Und jetzt die Frage, warum ein Goma? Das ist eine Maßeinheit. In den Versen davor haben wir gesehen, das war die Tagesportion. Eine Tagesportion sollten sie aufbewahren. Später wird das dann in der Bundeslade, dieser goldene Krug, da drinnen stehen. Sie sollten es aufbewahren. Warum? Gibt heute Gott uns noch das Manna zu essen? Ich würde es gerne probieren, aber gibt es nicht. Es war ein besonderes Wunder. Aber wisst ihr, das Manna, das war ein besonderes Wunder, das uns eigentlich verdeutet, was jeden Tag passiert. Das Brot, das du heute Morgen gegessen hast, und ich hoffe, du hast gegessen, war eigentlich genauso ein Wunder wie das Manna. Wer hat das Weizenkorn wachsen lassen? Gott. Wer hat den Sonnen und den Regen geschenkt? Gott. Das Brot heute auf deinem Frühstückstisch ist nicht weniger ein Wunder als das Manna. Das Manna hat es nur so deutlich gezeigt. Gott ist es, der dich versorgt, weil jeden Tag das auf dem Boden zu finden war. Aber nur weil du es aus dem Supermarkt holst, ist es nicht weniger ein Wunder. Und so sollte es immer eine Erinnerung sein. Jeden, die sollten sich an das Himmelsbrot erinnern. Eine Erinnerung, dass Gott uns jeden Tag versorgt. Wisst ihr, ein Gebet, das wir zu selten beten und das ein Beweis dafür ist, dass wir uns daran gewöhnt haben, dass Gott uns versorgt ist? Welches Gebet beten wir zu selten? Unser tägliches Brot gib uns heute. Warum beten wir das nicht? Weil wir davon überzeugt sind, dass Gott und das tägliche Brot, das kommt von selbst. Ich schaffe das doch. Das ist meine EC-Karte, mit der ich bezahle. Nein, unser tägliches Brot gibt uns heute. Gott ist es, der uns versorgt. Deswegen müssen wir uns daran erinnern. Und ich möchte hier noch einen Schritt weiter gehen. Ich finde das so cool von Jesus, dass er das Thema des Manna aufgegriffen hat, um das Volk zu lehren. Jesus hat Manna auch als eine Gegenstandslektion verwendet. Ihr könnt schon mal Johannes 6 aufschlagen, da wollen wir ein paar Verse lesen. Johannes 6 ist die Geschichte, wo Jesus die 5000 Männer und gerechnete Frauen und Kinder gespeist hat. Und die Juden waren so begeistert, dass sie Jesus auf Schritt und Tritt verfolgt haben. Also, er ist dann weggefahren mit dem Boot und sie sind daher. Und ich kann es mir schon eigentlich gut vorstellen, oder? Stell dir vor, jemand in unserer Gemeinde hätte das Recht, Geld zu drucken und zu verteilen. Also, ich würde mich schon gerne in seiner Nähe aufhalten. Vielleicht springt da was ab. Und die haben gerade gesehen, er hat eine Riesenmenge mit Brot versorgt. Also, mit Essen. Sie mussten hart für dieses Brot arbeiten. Und da ist jemand, der das machen kann. Er betet dafür und schon haben alle zu essen. Aber Jesus nutzt diese Gelegenheit, um auf eine meisterhafte Weise den Juden zu zeigen, was sie wirklich brauchen. Sie dachten, sie brauchen jemanden, der ihnen jeden Tag Essen geben kann. Essen-Flatrate sozusagen. Aber Jesus will ihnen zeigen, dass sie jemanden brauchen, der ihnen ewiges Leben geben kann. Schaut mal Johannes 6, Vers 47 bis 50. Also der ganze Abschnitt dreht sich immer wieder darum. Es gibt ein paar Stellen, ich wollte nur eine herausgreifen. Johannes 6, Vers 47 bis 50. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit wer davon isst, nicht stirbt. Jeder von uns muss essen. In der Wüste hat Gott gezeigt, dass er derjenige ist, der uns versorgt und wir ihm vertrauen müssen. Und Jesus geht noch einen Schritt weiter und macht es klar, worum es eigentlich geht. Genauso wie das Volk von Gott mit dem Manna abhängig war, um zu überleben in der Wüste, so sind wir auf Jesus angewiesen, um das ewige Leben zu bekommen. Die Lektion ist, du kommst nicht selber in den Himmel. Du bist nicht gut genug für den Himmel. Du brauchst Gott und seinen Sohn Jesus Christus. Er kann und will dir ewiges Leben schenken. Dort heißt es, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Glauben an sich ist dieses Verständnis. Ich schaffe es nicht. Glaube ist geistliche Armut. Wir verstehen, wir sind Bettler, die nichts in der Hand haben und nichts vorweisen können. Und wir brauchen jemanden, der uns Leben gibt, der uns versorgt. Und deswegen sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Heute, wenn du Mittag isst, Abend isst, und in das Essen hineinbeißt, möchte ich dich ermutigen, dass du daran denkst. Ich brauche dieses Essen, damit ich überlebe. Und ich brauche Jesus 100-mal mehr, um zu leben, um geistlich zu leben, um in den Himmel zu kommen. Nichts in dir gibt dir Kraft. Du bist auf etwas von außerhalb angewiesen. Jesus ist es, der dir Leben geben kann. Der dir Glauben, der dir das neue Leben in Christus, der dir eine Veränderung, der dir den Heiligen Geist geben kann. Er ist das alles. Er ist die Quelle für alles, worum es geistlich geht. Und wenn du heute nicht glauben willst, dann sagst du, ich schaffe schon irgendwie selber. Ich brauche kein Essen. Können wir selbst Essen produzieren aus uns heraus in unserem Magen? Nein, wir sind angewiesen. Und ich will dich ermutigen, Jesus ist das Brot des Lebens. Und Spurgeon hat es mal so schön veranschaulicht. Jesus ist das Brot des Lebens. Um von ihm satt zu werden, reicht es nicht, es anzuschauen. Es kann sein, dass du weißt, es gibt einen Jesus und hörst mal wie die Predigten zu. Aber wenn du ein schönes, leckeres Brot anschaust, wirst du davon nicht satt werden. Du kannst so lange daran riechen, es wird dich nicht satt machen. Du kannst es von allen Seiten dir anschauen, das wird dich nicht satt machen. Was musst du machen? Reinbeißen. Jesus sagen, ich brauche dich. Jesus in dein Leben lassen, kann man formulieren. Deswegen ist die erste Anwendung für dich, wenn du heute noch nicht gläubig bist. Suche die wahre Ruhe bei Gott. Suche das ewige Leben bei Gott. Er hat gesagt, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Du schaffst es nicht. Du bist heute hungrig, wenn du nicht Ruhe bei Gott hast. Du bist so mager, wie man nur mager sein kann. Die Bibel nennt es auch geistlich tot. Deswegen meine Ermutigung. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens und das ist zur Verfügung für jeden Einzelnen. Und was du tun musst, ist glauben. Und Christus wird dich satt machen. Und wenn du heute gläubig bist, will ich, dass du mitnimmst, dass du dich an Gottes Fürsorge jeden Tag erinnerst. Dass du dich beim jedem Essen daran erinnerst. Jedes Mal, wenn der Sonntag dran kommt und du erinnerst, heute ist ein Tag frei, dass du dich daran erinnerst, dass Gott dich versorgt, sowohl mit physischen Sachen als auch mit der Kraft, die dich in das ewige Leben tragen wird und dir heute schon das ewige Leben schenkt. Wir sind Generation Red Bull. Wir kommen immer wieder an unsere Grenzen, aber wir wollen Flügel darüber hinaus. Aber Gottes Plan für uns ist, dass wir Grenzen haben. Wir müssen hart arbeiten. Wir können nicht alles schaffen. Wir brauchen Gott. So haben wir gesehen, dass du Gott in deinen Aufgaben vertrauen sollst. Gott ist so gut, dass er uns versorgt und uns Pausen ermöglicht. Zweitens haben wir gesehen, dass wir die gottgegebenen Grenzen respektieren müssen. Wenn wir Gott nicht vertrauen, dann zeigen wir, wenn wir unruhig sind, dann zeigen wir, dass wir Gott nicht vertrauen. Und drittens haben wir gesehen, dass wir uns immer wieder an Gottes Fürsorge erinnern müssen. Wir vergessen das so schnell, dass wir von Gott abhängig sind. Aber er ist es, der das Brot des Lebens ist und uns alles gibt. Und mein Gebet ist, dass wir nicht Generation Red Bull sind oder auch Generation Relaxen im Pool, sondern Generation Glaube. Dass wir Gott wirklich glauben, vertrauen. Das wird uns befähigen, treu und hart zu arbeiten, aber auch Zeit für Gott zu haben. Und das wird uns ein Zeugnis sein lassen in dieser Zeit, die so unruhig ist. Das ist mein Gebet für uns. Und ich möchte euch bitten, mit mir aufzustehen, dass wir zusammen beten. Ich würde euch gerne die Möglichkeit geben, ein kurzes Gebet auch zu Gott zu sprechen. Wir können darum danken, dass Jesus Christus das Brot des Lebens ist, dass er uns das ewige Leben schenkt. Wir können Gott um Vergebung bitten, wo wir ihm nicht vertraut haben. Wir können Gott darum bitten, dass er uns Kraft schenkt und den Mut, ihm zu vertrauen in der Woche, die vor uns liegt. Also ihr dürft gerne beten und ich schließe dann ab.
O Herr, ich danke dir für das Wunder des Manna, wo du es so klar und so deutlich gemacht hast, wir brauchen dich. Und ich möchte es hier bekennen, Herr Jesus, ich brauche dich. Wir als Gemeinde brauchen dich. Die ganze Welt braucht dich. Ich bitte dich, Herr, dass du uns durch diese Woche durchträgst, indem wir treu sind in den Aufgaben, die du uns stellst, dass wir nicht faul sind und unsere Verantwortung vernachlässigen, sondern dass wir das tun, was du uns berufen hast. Sei es zu Hause, sei es auf der Arbeit, sei es, wo wir ein Licht sein können für dich und von dir reden, dass wir nicht schweigen. Ich bitte dich, Herr, aber auch, dass du uns immer wieder zur Ruhe bringst, dass du nicht Unmögliches von uns forderst, Herr, dass wir nicht denken, wir könnten alles schaffen, sondern dass wir auf dich vertrauen, der du bist es, der das schafft, was dir gefällt und du wirst ganz sicher dein Ziel erreichen. Es gibt gar keinen Zweifel daran. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns als Gemeinde segnest, dass wir dich darin verherrlichen, indem die Menschen uns sehen und sehen, dass wir dir vertrauen. Amen.
Amen.
Ihr dürft gerne noch stehen bleiben und wir singen zusammen ein Lied.